Österreichisches Fernsehen. Die Ergebnisse des Wahlsupersonntags deuten einen politischen Erdrutsch an.
Sonntag, der 13. März 1989. In gleich drei österreichischen Bundesländern finden an diesem Tag Landtagswahlen statt. In Tirol, in Salzburg und in Kärnten. Sogar der deutsche Fernsehsender NDR berichtet über die Wahlergebnisse.
Kärnten. Die SPÖ verliert die absolute Mehrheit, die FPÖ gewinnt 13%.
Unserem Spitzenkandidaten
Jörg Haider, der Wahlsieger mit seinem Markenzeichen, dem blauen Schal.
Sie haben sich zwei Wahlziele gesteckt, beide Wahlziele konnten Sie erreichen. Die absolute Mehrheit der SPÖ ist gebrochen, Sie sind zweitstärkste Partei. Werden Sie jetzt in Kärnten bleiben?
Gekleidet in weißem Hemd, schwarzem Jackett und mit einem leuchtend blauen Schal steht FPÖ-Chef Jörg Haider vor dem Moderator. Er sieht zufrieden aus. Und das kann er wohl auch sein. Die FPÖ hat gerade ihr bislang bestes Ergebnis überhaupt bei einer Wahl erreicht. Nicht mal drei Jahre ist es her, dass Jörg Haider die Freiheitlichen übernommen hat. Als Kleinpartei bei knapp 5%. Und jetzt sind sie in Kärnten zweitstärkste Kraft.
Für Haider ist in diesem Moment klar: Wenn er eines Tages an der Spitze der Macht in Österreich sitzen will, dann muss er seine Position erst einmal hier in Kärnten zementieren.
Ich habe das meinen Wählern versprochen und ich glaube, dass es ja wirklich ein historischer Erfolg geworden ist. Denn erstmals hat in Österreich die Freiheitliche Partei aus eigener Kraft einen Landeshauptmann-Stellvertreter als Funktion erkämpft.
Haider wird nach der Wahl nicht nur Stellvertreter, er wird selbst Landeshauptmann von Kärnten. Also sowas wie in Deutschland der Ministerpräsident. Er ist der erste Politiker in der Geschichte der FPÖ, der ein Bundesland regiert.
Ein Dammbruch, wie die Kritiker damals sagen. Und bei dem wird es nicht bleiben. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard.
In dieser Serie über Jörg Haider zeigen wir, wie der einstige FPÖ-Chef die Methoden des modernen Rechtspopulismus erfunden hat. Und wie die FPÖ in den 90er Jahren unter Haider zu einer Partei mit Macht und Einfluss geworden ist.
Das ist Folge 2. Als Jörg Haider zum Landeshauptmann gewählt wird, da ist er 39 Jahre alt. Auf Aufnahmen von damals wirkt er sogar noch jünger. Volles Haar, schelmisches Lächeln, oft sieht man ihn in Bierzelten und auf Volksfesten. Er lacht und schüttelt Hände. Haider liebt es, sich unter die Leute zu mischen.
Das war sein Lebenselixier.
Das ist Peter Westenthaler. Er war selbst FPÖ-Mitglied und hat Jörg Haider lange begleitet. Wir haben ihn in unser Studio im Standard eingeladen, um darüber zu sprechen, wie er Haider damals erlebt hat und warum Haider so wahnsinnig gut bei den Leuten ankam.
Von den bisherigen dagewesenen Politikern gibt es niemanden, für den das eine Art Droge war, mit Menschen zu kommunizieren. Warum Droge? Eine positive Droge. Weil er deren Probleme und ihre Denkansätze aufgesaugt hat, wenn er bei den Menschen war.
Peter Westenthaler ist 17 Jahre jünger als Jörg Haider. Er geht noch zur Schule, als Haider die Partei übernimmt. Haider, dieser junge, charmante Typ, der ganz anders ist als die meisten Spitzenpolitiker in Österreich.
Und das war damals, man muss sich das ja so vorstellen, für junge Leute nicht ein sehr attraktives Personal in der Politik.
Es sind vor allem ältere Männer, die bis dahin die Parteien führen.
Und plötzlich kam da ein braungebrannter junger Kärntner, der so redet, wie ihm dann der Schnabel gewachsen ist. Ich kann mich noch erinnern an seine ersten Auftritte, wie ich ihn wahrgenommen habe, im Fernsehen mit einer Pfeife immer aufgetreten ist. War interessant, der einfach junge Menschen interessieren musste, weil er einfach ein politischer Typ auch ist, der neuen Art. Das war auch das erste Wahlplakat im Übrigen, ein Politiker der neuen Art. Und da hat er mich eigentlich begonnen zu interessieren.
Zunächst verfolgt Westenthaler Haiders Auftritt im Fernsehen. Und eines Tages bekommt er dann mit, dass der FPÖ-Chef bei einer Kundgebung bei ihm in der Nähe sprechen wird.
Und dann habe ich da einfach einmal die Gelegenheit am Schopf gepackt und bin dann dort am Abend hingegangen und habe mir diese Kundgebung angeschaut, die natürlich bestens besucht war.
Nach der Rede steht Jörg Haider noch eine Weile herum und unterhält sich mit seinen Anhängern und Parteikollegen. Peter Westenthaler geht zu ihm und bittet Haider um ein Autogramm.
Und er hat auch schon gesagt, ja, wie es mir so geht, was ich so tue. Hat mich quasi in ein Gespräch, eher belangloses, verwickelt und hat zu mir gesagt, du pass auf, das ist jetzt meine letzte Veranstaltung. Wir haben gesagt, wir gehen da im Stock hinauf, da ist noch ein kleines Restaurant und ob ich mitgehen möchte.
Natürlich will Westenthaler mitkommen ins Restaurant. Gemeinsam mit Haider und seiner Truppe zieht er weiter in ein kleines Lokal um die Ecke.
Ja, und dort begann alles. Wir sind dann dort gesessen, haben ein bisschen gegessen und getrunken und ein bisschen politisiert, ein bisschen Frage-Antwort-Spiel, ein bisschen ausgehorcht, wie dick der so. Und das war auf beiderseitigen Widerhall gestoßen und er hat dann am Schluss des Gesprächs gesagt, ob ich nicht bei einer zum Arbeiten mit anfangen wollte, weil sie bauen eine neue Bewegung auf, um eine neue FPÖ.
Peter Westenthaler, damals ja noch Schüler, will unbedingt anfangen, mit Haider in der FPÖ zu arbeiten. Noch im selben Jahr macht er seinen Abschluss und bekommt seinen ersten Job in der Partei. Über die Jahre wird er für Jörg Haider zum engen Wegbegleiter. Er tritt ein in einen Kreis von Vertrauten, hauptsächlich Männer, die den Parteichef ständig umgeben. Alle sind jung, gut gekleidet, tragen moderne Frisuren. Und sie kommen nicht aus dem Parteiapparat, sondern aus Haiders direktem Umfeld. Man nennt sie deshalb bald Haiders Buberl-Partie.
Zugegeben, es waren damals Menschen, die sich zusammengefunden haben, in einer Einheit ein Projekt, ein Ziel zu erreichen, nämlich die Freiheitliche Partei nach Rom zu bringen, in eine Regierung zu bringen.
Was die jungen Leute aus der Buberl-Partie gemeinsam haben, das ist die Loyalität zu Jörg Haider. Sie führen seine Anweisungen aus, sägen für ihn Leute innerhalb der Partei ab. Und sie begleiten ihn auf Parteiveranstaltungen, ins Wirtshaus oder Bierzelt. Einmal geben die Buberl zum Auftakt eines FPÖ-Parteitags eine Gesangseinlage zum Besten. Der ORF hat den Auftritt damals aufgezeichnet. Auch Peter Westenthaler steht mit Haider auf der Bühne und singt. Ihm ist anzusehen, dass er sich wohlfühlt in dieser Gruppe.
Da ging es nicht darum, wer jetzt der Gescheitere ist oder wer die bessere Ausbildung hat, sondern wer weiterhelfen kann im Sinne von Empathie und Herz. Und die Chance habe ich auch bekommen.
Jahre später werden sich fast alle Mitglieder der Buberl-Partie wegen diverser Affären vor Gericht verantworten müssen. Einige werden wegen Untreue, Falschaussage oder Amtsmissbrauch zu Freiheitsstrafen verurteilt.
Das ist allerdings alles noch weit weg, als Peter Westenthaler Ende der 80er zum treuen Wegbegleiter von Jörg Haider wird. Und miterlebt, wie Haider die Menschen in Kärnten begeistert.
Wie der, wenn er durch ein Bierzelt oder durch einen Platz oder bei einer Veranstaltung da durchmarschiert ist, wie sich der da drinnen nicht nur wohlgefühlt hat, sondern erpicht war, mit jedem in seinem Umkreis auch zumindest ein kurzes, manchmal auch ausführliches Gespräch zu führen. Ja.
Man sagt heute, Haider hätte jedem Kärntner mindestens einmal die Hand geschüttelt. Was wohl tatsächlich kein Spitzenpolitiker nach ihm geschafft hat.
Als Parteichef und Nationalratsabgeordneter ist Jörg Haider damals natürlich auch oft in Wien. Aber auch dort mischt er sich lieber unter die einfachen Leute als unter die Parlamentarier.
Das war mal eine Woche so, da war auch eine Parlamentssitzung. Also Montag waren die Vorbereitungssitzungen, 2 Tage Parlament, also 3 Tage Büroarbeit. Und am Donnerstag in der Früh ist er drin gesessen, mit dem Kopf hängen und sagt zu mir, du, ich muss da raus. Schauen wir, dass wir irgendwo unter die Leute kommen. Ich möchte wieder mit Leuten reden. Das geht nicht. Ich brauche wieder eine Art Information. Hat sich was verändert? Ja? Und dann haben wir geschaut im Kalender, gibt es irgendeine Veranstaltung in der Nähe, die wir besuchen können oder irgendein Festl oder was. Und dann sind wir dann hingefahren und der ist dort eingetaucht. Ja?
Haider mischt sich aber nicht nur unter die Leute, um Stimmungen in der Bevölkerung aufzusaugen. Die Nähe zu den Menschen ist Teil seiner populistischen Strategie. Einmal, als das Land Kärnten wegen der Teuerung in den Nullerjahren finanzielle Unterstützung an die Bevölkerung auszahlt, verteilt Haider als Landeshauptmann persönlich 100-Euro-Scheine an die Leute.
Ein anderes Mal lässt sich Haider auf einen Gastauftritt in der beliebten österreichischen Soap Ein Schloss am Wörthersee ein.
Hallo Janssen!
Oh, kleinen Moment, der Landeshauptmann.
Was ist jetzt mit dem Golf?
Das tut mir leid, aber... Im Moment.
Ja, dafür habe ich wirklich Verständnis. Also bis später dann.
Danke.
Haider spielt sich in der Soap selbst als Landeshauptmann. Andere Politiker hätten bei so einem Auftritt vielleicht Sorge, dass man sie nicht mehr ernst nimmt. Haider dagegen sieht darin eine Chance, sich besonders nah an den Interessen der Bevölkerung zu zeigen. Und seine Volksnähe, die kommt an.
Diese Verbindung zum Volk, in Anführungszeichen, zu den einfachen Leuten, die werden später alle Parteichefs der FPÖ inszenieren. Auch in anderen Ländern schauen sich viele Rechtspopulisten die Methode von Haider ab. Und Jörg Haider entwickelt noch ein rechtspopulistisches Rezept.
dieser permanenten Tabubrüche, die er gemacht hat, dieses Anstreifen auch an Antisemitismus, diese kaum verhohlenen rassistischen Anspielungen, das ist etwas, was wir seit Jörg Haider kennen und was ihm tatsächlich viele nachgemacht haben. Ja.
Hier hören Sie Petra Strüber vom Standard. Sie beginnt Anfang der 90er in der Innenpolitikredaktion zu arbeiten. Also genau zu der Zeit, als Haider landesweit populär wird. Und zwar auch wegen seiner provokanten Aussagen.
Haider wird im Verlauf seiner Karriere lernen, die Grenzen des Sagbaren immer weiter auszuweiten. Das ist was wir heute ständig bei FPÖ oder auch der AfD sehen.
Aber bevor Haider die Methode perfektioniert, stolpert er zunächst über seinen eigenen Grenzübertritt. 2 Jahre nachdem er Landeshauptmann von Kärnten geworden ist, sagt Jörg Haider im Landtag einen Satz, der ihm zum Verhängnis wird. Er spricht gerade über ein Beschäftigungsprogramm, das die Arbeitslosigkeit eindämmen soll. Aus den Reihen der SPÖ kommen immer wieder hämische Zwischenrufe. Und irgendwann ruft Haider ihnen zu.
Es hat den Dritten Reich nicht gegeben, weil im Dritten Reich haben sie also ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht, was nicht einmal hier mit der Regierung im Ring zusammenbringt.
Wenn man es auf der Aufnahme nicht so gut versteht, vielleicht nochmal hier wiederholt. Also er sagt, im Dritten Reich hätte es ja eine ordentliche Beschäftigungspolitik gegeben, was die SPÖ-Regierung in Wien ja nicht zustande bringen würde.
Das stimmt insofern, als das Dritte Reich tatsächlich die Arbeitslosigkeit beseitigt hat. Allerdings durch eine ganz massive Rüstung, die notwendigerweise zum Krieg führen musste.
Unseren Kollegen Hans Rauscher vom Standard kennen Sie ja auch schon aus der letzten Folge. Er sagt, ein Lob der Beschäftigungspolitik der Nazis ist an Zynismus kaum zu übertreffen.
Ja, also von der Beseitigung der Arbeitslosigkeit haben die Menschen damals nur kurzfristig etwas gehabt, weil dann sind ihre Söhne zum Totschießen nach Russland geschickt worden.
Es ist nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, dass Haider die NS-Zeit verharmlost. Wir haben ja in der letzten Folge schon gehört, dass seine eigenen Eltern überzeugte Nationalsozialisten sind und er sich auch nie von ihnen distanziert. Aber der Satz über die Beschäftigungspolitik im Dritten Reich, der ist dann doch ein Schritt zu viel. Auch wenn Haider im Nachhinein noch versucht, seine Aussage zu relativieren.
Ich habe nie die Beschäftigung im Dritten Reich gelobt. Sollte ich sie gelobt haben, habe ich in derselben Debatte mich dafür entschuldigt.
Haider kommt in Erklärungsnot. Die beiden Großparteien, SPÖ und ÖVP, stellen in Kärnten einen Misstrauensantrag. Haider kämpft um sein Amt als Regierungschef.
Ich weiß, meine Freunde, ich weiß, auch wenn Sie mich abwählen sollten, dass ich auch bis zur Neuwahl in euren Herzen trotzdem der wirkliche Landeshauptmann bleibe, der dieses Kärnten gestaltet und auch mitverändert hat.
Nach nur 2 Jahren im Amt wird Jörg Haider wieder abgewählt. Seine Abschiedsrede vor dem Kärntner Landtag hat der ORF festgehalten.
Heute haben Sie den Sieg davongetragen. Heute ist der Triumph auf Ihrer Seite. Passen Sie gut auf Kärnten auf.
Er hat dann natürlich sofort, auch das ist ein wesentliches Element des Rechtspopulismus, er hat sofort die Märtyrerposition eingenommen, ja, und hat also eine riesige Volksversammlung in Klagenfurt einberufen und so weiter. Aber das war ein erster Rückschlag.
Ein Rückschlag allerdings, aus dem Haider lernen wird. Seine Grenzüberschreitungen so zu verpacken, dass er sie gerade noch aussprechen kann, ohne Konsequenzen zu fürchten.
Es sind nicht immer die Besten, die als Erste von zu Hause fortgehen.
Ja, wenn sie Flüchtlinge sind, dann erwarte ich ja, dass die Flüchtlinge irgendwann wieder auf meine Hause.
Bald darauf entdeckt Haider ein Thema, mit dem er seine Methode perfektionieren kann. Es ist nicht mehr die Verharmlosung der NS-Zeit, mit der er bisher vor allem bei der älteren Bevölkerung punkten konnte, sondern etwas, das auch jüngere Wählerinnen und Wähler anspricht.
Dann hätten wir Zustände wie heute in Deutschland, wo ganze Stadtteile wie in Berlin nicht mehr in deutschen Händen sind, sondern wo also die Ausländer regieren und die eigenen Leute sich nicht mehr hineintrauen. Das wollen wir ja nicht wirklich.
Ja, das beginnt Ende der 80er Jahre, vor allem ganz stark dann auch in den 90er Jahren. Und da verändert sich ja vieles in Europa.
Das ist die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hemmele. Sie forscht an der Fachhochschule Kärnten unter anderem zu Rechtspopulismus.
Die politischen Entwicklungen in Europa spielen Haider damals in die Karten. Es kommen Fluchtbewegungen auf. Und zwar als erstes nicht etwa vom Balkan oder aus Afrika, sondern aus dem geteilten Deutschland.
Genau. Flüchtlinge aus der DDR. Die werden in Österreich am Anfang sogar positiv wahrgenommen.
Und dann mit dem Fall der Berliner Mauer kommen dann vor allem aber Tagestouristen, steigen aus in Österreich, schauen sich den Westen an. Und da beginnt dann schon auch ein wenig diese Ablehnung.
Mit dem Ende des Eisernen Vorhangs und den Zerfallskriegen in Jugoslawien kommen dann in den 90ern immer mehr Flüchtlinge aus Osteuropa, die vor allem Richtung Südösterreich ziehen. Außerdem sind da noch die Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei, die in den 60er und 70er Jahren nach Österreich geholt worden sind. Und bei denen wird irgendwann klar, dass viele sich hier ein Leben aufgebaut haben und Österreich nicht mehr verlassen werden.
Im Gegenteil, da kommen Kinder auf die Welt, die müssen integriert werden. Also Jörg Haider hat dann als zweites Thema nach diesem Kampf gegen die Bonzen und die Privilegien dieses Ausländer-Zuwanderungsthema entdeckt.
In Teilen der Bevölkerung entwickelt sich eine zunehmende Skepsis gegenüber den Migranten.
In Deutschland ist die Situation nicht anders, beziehungsweise eher noch schlimmer. Rechtsradikale machen dort laut Stimmung gegen Zuwanderer. In den 90ern kommt es zu einer ganzen Reihe von Brandanschlägen und Überfällen auf Flüchtlingsunterkünfte und Wohnungen von Migranten.
Die rassistischen Gewaltexzesse in Rostock-Lichtenhagen. Im Sommer 1992 erschüttern sie die gerade erst wiedervereinte Bundesrepublik. Tagelange Angriffe gegen die asylsuchenden Bewohner des Hauses. Polizei und Justiz sind überfordert.
Hier spricht die Polizei.
Hoyerswerda 1991. Wütender Mob in den Straßen. Tagelang belagern Neonazis Ausländerwohnheime in der Stadt, werfen Steine und Molotow-Cocktails. Die Anwohner schauen tatenlos zu. Manche jubeln sogar.
Gewalttäter, die offenbar aus der rechtsextremistischen Szene kommen, haben vergangene Nacht 3 Menschen umgebracht. Die Täter steckten im schleswig-holsteinischen Mölln 2 Häuser in Brand, in denen überwiegend türkische Familien wohnten.
In Österreich ist die Lage weniger aufgeheizt. Aber auch hier nimmt der Rassismus zu und wird sichtbarer.
Und der Haider, der war sehr gut darin, Stimmungen aufzufangen. Und der hat diese Stimmung aufgefangen, hat gleichzeitig auch erkannt, dass sich die Arbeiterschichten von nachdrängenden, ausländischen, zum Teil viel billigeren Arbeitskräften einfach bedroht fühlen und ist genau in diese Kerbe hineingestoßen.
Wir sind nicht ausländerfeindlich, aber wir sind inländerfreundlich.
Im Jahr 1992 startet Jörg Haider ein Volksbegehren. Es trägt den Namen Österreich zuerst. Den Slogan kennen wir ja heute aus den USA, also America first.
Ja, da geht es natürlich vor allem um Verdrängungswettbewerb, um Angst vor sozialem Abstieg. Vielleicht nicht persönlich, aber für die Gruppe. Donald Trump ist das beste Beispiel auch heute, wie diese Ängste mobilisieren.
In der gemeinhin als Ausländer-Volksbegehren bekannten Initiative fordert Haider zum Beispiel, in der Verfassung aufzunehmen, dass Österreich kein Einwanderungsland sei. Ausländische Straftäter sollen sofort ausgewiesen werden. Und Österreich soll überhaupt einen Ausländerstopp einführen. Das sind Forderungen, die man heute im Parteiprogramm so ziemlich aller Rechtspopulisten findet. Und um ehrlich zu sein, nicht nur bei denen.
Es ist einerseits dieses Feindbild, diese Bedrohung von außen, die dann innerhalb der eigenen Gruppe andere Differenzen sehr schnell vergessen lässt. Und andererseits natürlich einfach auch, wenn ich negative Perspektiven habe, und es sind ja immer Oppositionsparteien, die diese Gefühle auch adressieren und auch verstärken, dann habe ich auch eine höhere Bereitschaft, natürlich Regierende abzuwählen.
Ende Januar 1993 wird das Volksbegehren Österreich zuerst zur Unterzeichnung ausgelegt. Über 400.000 Menschen unterschreiben innerhalb von wenigen Tagen. Eigentlich hatte sich Haider sogar noch viel mehr erhofft. Aber dennoch, er merkt, das Thema zieht. Und zwar nicht nur bei den überzeugten Altnazis, sondern vor allem bei einer Gruppe, die Haider unbedingt für die FPÖ mobilisieren will. Und zwar die Arbeiterklasse.
Warum funktioniert es auch so gut? Weil es natürlich auch immer mit der Botschaft verknüpft ist und andere sind schuld. Du selbst kannst ja nichts dafür, dass es dir nicht so gut geht oder dass du nicht das hast, was du glaubst, was dir eigentlich zustehen sollte, sondern da gibt es immer andere. Also das ist ja auch etwas, was die Rechtspopulisten auszeichnet, ist die Veränderung, diese Botschaft, es muss sich etwas ändern, das geht eigentlich nie an die eigene Klientel oder an die eigenen Wählerinnen und Wähler, sondern verändern müssen sich immer die anderen.
Allerdings stößt Haiders Volksbegehren nicht nur auf Zustimmung in Österreich, sondern auch auf massiven Gegenprotest.
Als um 5 Uhr die Glocken läuten, haben viele Menschen ihre Fackeln schon angezündet.
Der ORF berichtet im Jänner 1993 über das große Lichtermeer. 300.000 Menschen, die sich mit Fackeln am Heldenplatz versammeln, um ein Zeichen zu setzen. Gegen Rassismus und Ausgrenzung.
Alle drei Präsidenten des Nationalrates haben als Zeichen ihrer Solidarität Lampen in die Fenster ihrer Amtsräume stellen lassen.
Und nicht nur in Wien, auch in Städten wie Graz, Linz oder Innsbruck versammeln sich damals tausende Menschen. Es ist die bislang größte zivilgesellschaftliche Demonstration in Österreich.
Also dieses Zusammenrücken, das passiert mit Außenfeind, das passiert ja bei allen Bewegungen. Das hat die Linken schon auch, die ja normalerweise immer zu internen Differenzierungen und Fraktionierungen neigen, zusammenrücken lassen.
Es ist wohl ein ungewollter Nebeneffekt, dass auch die Gegner von Jörg Haider enger zusammenkommen.
Ja, natürlich war er ein Feindbild und ich denke, er hat damit auch einiges bewegt, indem sie da in den Widerstand gegangen sind und sich oft auch zusammenraufen, sich positionieren mussten gegen Jörg Haider.
Es gibt aber auch Menschen innerhalb der FPÖ, denen Haiders neue Anti-Ausländer-Rhetorik nicht gefällt. Parteimitglieder, die zum liberalen Flügel von Haiders Vorgänger gehören.
Ja, hallo Schmidt.
Ja, hallo Margit Ehrenhöfer vom Standard. Heide Schmidt war lange Abgeordnete bei der FPÖ. Heute ist sie Mitglied bei den liberalen Neos. Zu Haider-Zeiten gehört Schmidt zum liberalen Flügel der Partei. Bei der Kampfabstimmung, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, stimmt sie zwar nicht mit, ist allerdings dagegen, dass Haider Vorsitzender wird.
Ich war aber dort und erinnere mich gut, wie das für einen doch größeren Kreis um mich herum ein Schock war, weil das nicht erwartbar oder für uns, sagen wir so, für uns nicht erwartbar war.
Als Haider die FPÖ übernimmt, ahnt Heide Schmidt schon, dass sich der Kurs ihrer Partei danach radikal verändern wird. Einige Mitglieder aus dem liberalen Flügel verlassen sofort die Freiheitlichen.
Ich habe dann zu jenen gehört, die gesagt haben, wir überlassen das Feld nicht kampflos.
Schmidt glaubt damals, dass sie Haiders nationalistischem Kurs noch was entgegensetzen kann. Sie wird mit ihrer liberalen Position sogar Generalsekretärin der Partei. Und ganz am Anfang ist die Ausländerfrage für Haider ja auch noch nicht das zentrale Thema, sondern eher der Kampf gegen die Großparteien und das Establishment.
Ich glaube einfach, dass dann, wo sich die Gesamtsituation, die gesamtpolitische Situation in der Frage mit AusländerInnen und Ausländern so zugespitzt hat, vor allem auch in Deutschland, dass er da erst das Potenzial anders eingeordnet hat und erkannt hat, dass es jedenfalls stimmenmaximierend sein kann. Und das erkennend war für mich und für eine Runde um mich herum dann ausschlaggebend zu sagen, so geht's nicht mehr weiter.
Je stärker Haider sich auf das Thema Zuwanderung einschießt, desto mehr entfremdet sich Haide Schmidt von der Partei.
Weil es hier dann um Menschenrechtsfragen gegangen ist, wo meine Kompromissfähigkeit einfach nicht da war und also dann sogar bereit war, ein Volksbegehren in dieser Frage einzuleiten, da war für mich und für andere der Ofen aus.
Die rechtspopulistischen Forderungen der Österreich-Zuerst-Initiative, die sind für Haide Schmidt nicht tragbar. Dinge wie eine Ausweispflicht, speziell für Migranten am Arbeitsplatz.
Weil genau in dieser Zeit bereits in Deutschland ausländerfeindliche Gewalttaten verübt wurden und die gehen mir, glaube ich, Zeit meines Lebens nicht mehr aus dem Kopf.
Wir haben sie ja schon erwähnt, die Brandanschläge auf Flüchtlingsheime in Deutschland. Auch Haide Schmidt sieht die Berichte damals im Fernsehen.
Zuzuschauen, wie Menschen bedrängt werden und wo Feuer geworfen wird und ähnliches mehr. Und als Bürgerinnen und Bürger daneben zu stehen und einfach zu schauen, wie geht das aus, wenn ich jetzt vom Pöbel absehe, der das direkt befeuert hat. Diese Kombination, also wie jetzt, wenn ich es erzähle, spüre ich noch die gleiche Unerträglichkeit in mir. Dass jemand dann ein Instrument einsetzen möchte, das die Mobilisierung der Menschen im Blick hat und da in Kauf zu nehmen, dass da auch bei uns sich so etwas entwickeln kann. Das hat ein Ausmaß an Verantwortungslosigkeit, wo wir gesagt haben, da darf man nicht nur nicht mehr dabei sein, sondern dem muss man was entgegensetzen.
Als hunderttausende Menschen bei der Lichtermeer-Demo am Heldenplatz demonstrieren, da zündet auch Heide Schmidt in ihrem Parlamentsbüro eine Kerze an. Es wird ihre letzte Handlung als FPÖ-Mitglied sein. Von ihren Parteifreunden ist wohl niemand überrascht.
Intern wusste man von mir meine Position. Ich habe ja gekämpft, dass dieses Volksbegehren nicht stattfindet. Also es war nicht so, dass ich das quasi hinter dem Rücken der Partei gemacht habe, der ich noch angehört habe, sondern die wussten ja, wofür ich stehe. Ich habe es ja versucht zu verhindern und ich habe das ja auch offen gesagt, nicht nur in den Gremien, sondern durchaus auch öffentlich. Daher war das noch sozusagen das sichtbare Zeichen, das ich dazugesetzt habe. Und danach haben wir uns getrennt.
Nach der Lichtermeer-Demo verlässt Heide Schmidt die Partei. Zusammen mit drei weiteren Mitgliedern aus dem liberalen Flügel gründet sie eine neue Partei, das sogenannte Liberale Forum.
Das, was wir mit liberaler Politik einmal wollten, geht nicht mehr. Aber das Land braucht eine liberale Partei. Daher probieren wir es einfach.
Am Morgen vor der Pressekonferenz, bei der Heide Schmidt ihren Austritt und die neue Parteigründung verkünden will, sucht sie Jörg Haider in seinem Büro auf.
Und das war ein bemerkenswertes persönliches Erlebnis, weil es war sogar in diesem Moment von einem freundschaftlichen Respekt getragen. Das hat eine gewisse Absurdität, wenn man dann zurückschaut, aber es war ein Moment so.
Öffentlich reagiert Jörg Haider nämlich ganz anders.
Die erste Reaktion war Verräterinnen und Verräter. Also ich glaube, er hat nicht gegendert, aber das hat man damals sowieso kaum getan. Also das waren die Verräter und das war sehr böse. Und er hat etwas gemacht, was strategisch richtig war. Er hat sofort versucht, die eigene Partei gegen uns zu immunisieren.
Haider hat damals vermutlich Angst, dass noch mehr Mitglieder die Partei verlassen könnten.
Ich sage Ihnen rückblickend, ich bin froh, dass es nicht geschehen ist. Also hatten wir wirklich Freiraum, eine liberale Partei und ein liberales Programm zu entwickeln.
Das liberale Forum, das gibt es heute nicht mehr. Dafür ist eine neue Partei in Österreich entstanden, die NEOS, bei denen Heide Schmidt ja, wie gesagt, inzwischen auch Mitglied ist.
Schmidts Abspaltung von der FPÖ markiert damals für die Partei einen Wendepunkt. Der liberale Flügel ist quasi Geschichte. Der Kurs ist jetzt ganz klar nationalistisch, rechtspopulistisch. Und Jörg Haider macht die Zuwanderung zum Kernthema der FPÖ.
Der jetzige Papst hat ja ganz deutlich gemacht, dass Nächstenliebe bedeutet, wirklich sich um den Nächsten zu kümmern und nicht die ganze Welt zu umarmen, sondern auch an die Österreicher zu denken.
Mörder haben hier nichts verloren. Mörder unserer Kinder haben hier in Österreich nichts verloren.
Die fremdenfeindlichen Parolen, die Haider damals immer stärker in seine Reden einfließen lässt, die denkt er sich nicht nur selbst aus. Er hat damals einen jungen Redenschreiber. Sein Name ist Herbert Kickl. Der heutige Parteivorsitzende der FPÖ.
Er war an der Akademie der FPÖ, er war sehr nah dran an Haider.
Sie hören hier wieder Petra Stoiber vom Standard. Bevor Herbert Kickl im Jahr 2021 Parteichef wird, steht er lange in der zweiten Reihe, als Scharfmacher und Kommunikationsstratege. Und in seinen Anfangsjahren verfasst er Slogans für Jörg Haider.
Ich sage, bevor man das Volk auswechselt, sollten wir beginnen, die Politiker in diesem Land auszuwechseln.
Herbert Kickl versteht es, die Parolen für seinen Chef gerade so zu formulieren, dass sie die Grenzen des Sagbaren ein Stück weit ausdehnen. Gerade so, dass Haider danach noch behaupten kann, war nicht so gemeint.
Ich verwahre mich einmal dagegen, dass die Freiheitlichen in irgendeiner Form je die Forderung Ausländer raus erhoben hätten.
Das ist immer so, dieser Tabubruch und dann dieses Runtertun bedeutet eh nichts. Er hat auch Menschen tatsächlich persönlich angegriffen. Er hat den damaligen Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde Ariel Mutzikant antisemitisch beleidigt.
Petra Strüber spricht hier von einer Beleidigung, die bei einer Rede am politischen Aschermittwoch fällt. Haider sagt über den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde Ariel Mutzikant: Wie kann einer, der Ariel heißt, so viel Dreck am Stecken haben? Eine Anspielung auf die Waschmittelmarke Ariel.
Der Satz sorgt damals landesweit für Empörung. Und auch er stammt aus der Feder des jungen Scharfmachers Herbert Kickel. Wenn Sie noch mehr dazu hören wollen, wir haben über den Aufstieg von Herbert Kickel auch eine eigene Serie gemacht. Den Link dazu stellen wir in die Shownotes.
Jörg Haider ist damals jedenfalls ein großes Idol für Kickel, auch wenn er ein völlig anderer Typ ist. Vieles wird er sich später von Haider abschauen.
Zwei Dinge, denke ich, hat Jörg Haider grundgelegt. Das ist einmal natürlich das Thema Zuwanderung zu besetzen, so dass, auch wenn die anderen Parteien sich darum bemühen, immer eigentlich in diese Schmiedelposition gegenüber dem Schmied rücken. Also ein sehr konsequentes Themenmanagement und dann auch neue Formen der Kommunikation. Ich möchte ja gar nicht daran denken, wie die Geschichte weitergegangen wäre, hätte es Social Media schon gegeben.
Lange bevor es TikTok oder Instagram gibt, präsentiert sich Jörg Haider in den Medien besonders nahbar, sagt die Politikwissenschaftlerin Steiner Hämmerle. Seine ganze Art zu kommunizieren unterscheidet sich von der der meisten Politiker damals.
Also er war rhetorisch natürlich besser, eine ganz neue Generation. Er hat aber auch verschiedene Möglichkeiten genutzt, die vorher undenkbar waren. Also zum Beispiel Bungee-Jumping zu machen als Spitzenpolitiker. Auch seine Wandlungsfähigkeit mit Kleidung, wo er sich dreimal am Tag umgezogen hat, um immer wirklich zum Anlass passend auch gekleidet zu sein.
Unter Haider entwickelt die Partei erste Überlegungen, eigene Medienplattformen zu gründen. FPÖ-Radio, FPÖ-Zeitungen, auch ein eigener TV-Kanal ist damals schon im Gespräch. Und Haider nutzt die gezielte Provokation, um die Aufmerksamkeit der etablierten Medien zu bekommen.
Genau das hat ihn ja auch auf die Titelseiten gebracht, auf nicht nur österreichischen Tageszeitungen und Magazinen, sondern eigentlich weltweit.
Sobald Jörg Haider einen provokanten Satz sagt, landet sein Gesicht auf den Zeitungscovern. Bis heute wird in Österreich darüber diskutiert, inwiefern die Presse dazu beigetragen hat, Haider so populär zu machen.
Gleichzeitig macht Haider immer wieder seine Ablehnung gegenüber den großen Medienhäusern deutlich. Dem öffentlich-rechtlichen Sender ORF wirft er zum Beispiel vor, unter Einfluss der regierenden Sozialdemokraten zu stehen, wie hier bei einer Wahlkampfrede in Wien.
Plötzlich heißt es immer wieder, Hände weg vom ORF. Ja, wer hat denn die Hände drin seit Jahren im ORF? Das sind nur rote Gummihandschuhe, die einen dort entgegenleuchten, wenn man hineinschaut.
Jörg Haider hat vielleicht dieses Skepsis gegenüber dem journalistischen Betrieb schon in dieser Partei sehr grundgelegt. Herbert Kickel, der ja schon auch seine Kampagnen entworfen hat, der hat das dann nahtlos weitergeführt, indem eben eigene Kanäle sehr konsequent aufgebaut wurden.
Heute lässt sich FPÖ-Chef Herbert Kickel fast gar nicht mehr von unabhängigen Medien interviewen. Stattdessen spricht er mit den eigenen Leuten auf FPÖ-TV, auf TikTok oder Facebook.
Und natürlich profitiert die FPÖ heute ganz stark davon, dass sie halt am meisten Follower, egal auf welchem Kanal, haben und damit vorbei an einem journalistischen Faktencheck ihre Wahrheiten verbreiten.
Man könnte sagen, Haider hat dafür den Grundstein gelegt. Herbert Kickel hat die Kommunikationsstrategie später weiterentwickelt und perfektioniert.
Volksnähe, grenzüberschreitende Aussagen, Hetze gegen Zugewanderte. Über die gesamten 1990er Jahre feilt Jörg Haider an seinen rechtspopulistischen Methoden. Zum Ende des Jahrzehnts lässt sich der Erfolg seiner Strategie nicht mehr abstreiten. Die FPÖ legt landesweit in allen Umfragen zu.
Das liegt aber nicht nur an der Figur Jörg Haider, sondern auch an der Performance der anderen Parteien. In Österreich regiert seit Ende der 80er die Große Koalition aus Sozialdemokraten und Volkspartei. Bundeskanzler ist über all die Jahre Franz Vranitzky von der SPÖ.
Und wenn ich das jetzt die 10 Jahre heraufrechne mit allen Stolpersteinen, mit allen Enttäuschungen, die es natürlich gegeben hat, mit allen Rückschlägen, so haben wir dieses Jahrzehnt doch in einer Art und Weise hinter uns gebracht, wo wir sehr, sehr viel Positives vorzeigen können.
Das sagt Vranitzky damals in einem Interview des ORF zum 10-jährigen Kanzlerjubiläum. Dass eine Person so lange im Amt bleibt, das kann man sich in Österreich aus heutiger Perspektive fast nicht mehr vorstellen. Aber auch damals werden zum Ende des Jahrtausends die Abnutzungserscheinungen der Großen Koalition immer deutlicher.
Rot und Schwarz haben sich immer weniger verstanden. Es gab Animositäten, es gab Streitereien, es gab ein eher Gegeneinander als Miteinander. Man hat immer versucht, sich mit Kleinigkeiten, kleinen Nadelspitzen gegenseitig eins auszuwischen. Diese große gemeinsame Kraftanstrengung Mitte der 1990er Jahre, dass Österreich der EU beitritt, das war erledigt. Wie es oft ist bei so großen Projekten, danach tritt dann ein gewisser Katzenjammer ein, weil vielleicht versprochene Verbesserungen nicht so schnell kommen oder nicht so deutlich kommen, wie man sich das erwünscht hat. Die Bevölkerung murrt, ist unzufrieden und so weiter.
So erinnert sich unsere Kollegin Petra Stoiber an die Zeit. Und während Rot und Schwarz mit Streiten beschäftigt sind, versäumen sie es komplett, Jörg Haiders populistischen Methoden irgendwas entgegenzusetzen.
Die sogenannten staatstragenden Parteien SPÖ und ÖVP waren eigentlich von Mitte der 1980er Jahre an ratlos, wie sie mit dem Phänomen Jörg Haider umgehen sollen. Der damalige SPÖ-Chef und Bundeskanzler Franz Franitzky hat ihn, so gut es ging, versucht zu ignorieren. Auf ÖVP-Seite war das eigentlich im Grunde genommen auch so.
Franz Franitzky will damals auf keinen Fall mit Jörg Haider zusammenarbeiten. Seine Haltung wird in Österreich als Franitzky-Doktrin bekannt. Wir haben Franz Franitzky ja für diese Folge persönlich in seiner Wohnung getroffen. Heute sagt er selbst, dass Haiders Erfolg auch etwas mit seiner schwarz-roten Regierung zu tun hat.
Er hat gepunktet, weil es für eine Oppositionspartei eigentlich immer eine günstige Voraussetzung ist, eine große Koalition als Gegenüber zu haben. Also wenn Leute mit der großen Koalition unzufrieden gewesen sind, die haben ihre Unzufriedenheit nicht so ausdrücken können, dass sie SPÖ oder ÖVP gewählt haben, sondern die haben eben den Dritten gewählt und das waren die Freiheitlichen.
Für die SPÖ ist der zunehmende Erfolg der Freiheitlichen damals besonders bitter. Weil Haider die FPÖ als Partei des kleinen Mannes framet, zieht es vor allem Wählerinnen und Wähler der Sozialdemokraten zu den Freiheitlichen. Ein Fünftel der SPÖ-Wählerschaft wandert laut dem Forschungsinstitut SORA in den 1990er Jahren zur FPÖ ab.
Die SPÖ als langjährige Regierungspartei musste sich um mehr kümmern als um einige populistische Einzelheiten. Der EU-Beitritt, die Rettung der verstaatlichten Industrie, eine große Steuerreform, ein Aufräumen mit der Opferthese aus der Nazizeit, ein Wiederherstellen einer außenpolitischen Herzeigbarkeit nach den Waldheim-Jahren. Alle 5 oder 6 Punkte haben den Haider nicht zu interessieren gehabt, aber nicht his cup of tea. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, und mit der zunehmenden Modernisierung der Arbeitswelt, mit der zunehmenden Internationalisierung unseres gesamten Wirtschaftsgetriebes, ist es viel schwieriger, die traditionelle Arbeiterpartei zu sein.
Jörg Haider dagegen schafft es mit seinem Populismus, sich bei den Arbeitern anzubiedern. Franz Franitzky hat auch noch eine konkrete Anekdote im Kopf, die zeigt, wie Haider das macht.
Es war an einem sonnigen Nachmittag, da ist in Villach der letzte Abschnitt der Dauerautobahn dem Verkehr übergeben worden. Das hat man damals noch gefeiert und tut man halt gar nicht mehr.
Villach ist eine Stadt in Kärnten. Die Autobahngesellschaft Asfinag hat jede Menge Bundes- und Lokalpolitiker eingeladen. Auch Jörg Haider ist dabei.
Und wir waren alle eingeladen dort, zu der Brettle aus und zu dem Bier. Und auf einmal verabschiedet sich der Haider von dem Tisch, an dem wir da alle saßen, und verschwindet. Und ich sehe durch diese offene Tür, dass er mit so einem riesen Tablett Bier, Gläsern, zu den Arbeitern geht und verteilt. Und ich bin dann nach einer gewissen Zeit rausgegangen und habe die Arbeiter begrüßt und habe gesagt, na, schmeckt das Bier? Und die haben gesagt, ja, der Herr Landeshauptmann hat uns eingeladen. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine kleine Erfahrung, aber das passt so typisch. Wir waren alle eingeladen von der Asfinag, aber er hat denen erzählt, das Bier ist von ihm, er spendet es ihnen gern. Und da könnte man so manches noch weiter erzählen.
Fast 10 Jahre ist es mittlerweile her, dass Jörg Haider als Kärntner Landeshauptmann zurücktreten musste. Und trotzdem ist er in dem Bundesland so beliebt wie noch nie.
Kärnten war immer so die Homebase von Jörg Haider. Also das war so sein Land, dort haben sie ihn geliebt, dort haben sie auch seine Art von Politikverständnis geliebt. Er ist ja als Landeshauptmann, er hat ja jeden Kirtag, jeden Kindergarten, jeden Kreisverkehr eröffnet. Er war ja da auch wirklich wahnsinnig fleißig. Seine Büttenreden fanden alle super und beim Villacher Fasching war er immer lustig.
Haider ist zu dem Zeitpunkt fast 50 Jahre alt, gibt sich aber weiterhin betont jugendlich.
Ich glaube, das ist eine positive Vorbildwirkung. Die Jungen haben jemanden, mit dem sie wieder reden können, der da ist, der auch auf Du und Du mit ihnen ist, der keine Barrieren aufbaut, wo es also eine Obrigkeit gibt und wo es das kleine Volk gibt, sondern wir reden auf der Ebene der Gleichberechtigung miteinander.
Begleitet vom ORF sieht man Haider in einer Kärntner Diskothek, umgeben von jungen Burschen und Mädchen. Auf Wahlplakaten wirbt er mit flotten Sprüchen wie Powerplay für unser Land oder er hält zu Kärnten und Kärnten hält zu ihm.
Das in Kombination mit der Schwäche der Sozialdemokratischen Partei damals hat einfach dazu geführt, dass er über 42% bekommen hat.
Bei der Landtagswahl im März 1999 gelingt Haider nach dem Misstrauensvotum vor rund 10 Jahren das große Comeback. Die FPÖ wird stimmenstärkste Partei und Haider zum zweiten Mal Landeshauptmann in Kärnten.
Und noch im selben Jahr folgt dann die wichtigste Wahl für Jörg Haider. In Österreich wird der neue Nationalrat gewählt. Es ist die Stunde der Wahrheit.
Erdrutsch. Jörg Haiders Freiheitliche Partei legt bei den Wahlen in Österreich kräftig zu und wird hinter den Sozialdemokraten zweitstärkste Kraft. Österreich hat sich offenbar für den Wandel entschieden.
Im Beitrag der Tagesschau sieht man einen freudestrahlenden Jörg Haider, der neben seiner Frau steht und seinen Stimmzettel einwirft. Es ist Haiders bislang größter Triumph.
Aus dieser Position der Stärke heraus hat er dann auch die Regierungsverhandlungen geführt.
Für Jörg Haider ist nach der Wahl klar, die FPÖ soll unbedingt mitregieren. Vor mehr als 10 Jahren, als er die Partei übernommen hat, ist die FPÖ ja prompt aus der Regierung geflogen. Diese Erfahrung hat Haider nachhaltig geprägt.
Es war ein absolutes Schlüsselereignis für seine ganze politische Karriere bis am Ende.
So erinnert sich Peter Westenthaler, Haiders langjähriger Vertrauter.
Es hat ihn massiv getroffen, dass damals die Koalition aufgelöst worden ist. Und seine damalige Kampfansage sowohl intern als auch extern war, er möchte die Freiheitliche Partei so stark machen, dass sie aus eigener Kraft wieder zurück in die Regierung kommt. Das war auch sein, wenn man so will, ureigenster innerer Antrieb, sich das überhaupt alles anzutun. Zu sagen, ich schaffe das.
Und Jörg Haider schafft es tatsächlich. Nach der Wahl steht Österreich vor schwierigen Koalitionsverhandlungen. Die erstplatzierte SPÖ will nicht mit den Freiheitlichen zusammenregieren.
Und dann war eben die Frage, was macht Schüssel? Schüssel hat sich nicht festgelegt.
Wolfgang Schüssel, das ist der damalige Chef der konservativen Volkspartei, die auf den 3. Platz abgerutscht ist. Und Schüssel, der hat er eigentlich vor der Wahl angekündigt, Konsequenzen zu ziehen, wenn das passiert.
Wenn wir nicht mindestens auf dem 2. Platz sind, gibt's uns nicht in der Regierung. Da werde ich persönlich die ÖVP in Opposition führen.
Aber wie das so ist, vor der Wahl ist eben nicht nach der Wahl. Obwohl die ÖVP nur Drittplatzierte wird, ändert Wolfgang Schüssel nach ein paar Wochen seine Haltung.
Er hat einerseits ganz offiziell mit den Sozialdemokraten verhandelt, hat sich bitten lassen, ob er nicht doch nochmal als Juniorpartner in eine rot-schwarze Koalition geht.
Die Verhandlungen zwischen den beiden bisherigen Großparteien dauern Monate. Im Jänner 2000 scheitern sie dann final. ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel hat zu diesem Zeitpunkt aber offenbar sowieso schon einen anderen Plan.
Jahre später haben Sozialdemokraten dann noch gesagt, das waren alles Scheinverhandlungen und das war von Anfang an darauf angelegt, dass das zerbricht. Denn währenddessen hat er schon sogenannte Sondierungsgespräche mit den Freiheitlichen geführt, von denen keiner gewusst hat.
Heimlich verhandelt die ÖVP bereits mit Haiders FPÖ. Es finden sogar Treffen in der Öffentlichkeit statt.
Ab dem Zeitpunkt, wo klar war, okay, da gibt es Geheimverhandlungen, war tatsächlich die Frage, könnte das tatsächlich sein, dass Haider Bundeskanzler wird?
Es sind unruhige Tage, auch in der Medienbranche, sagt unsere Kollegin Petra Stoiber.
Ich weiß noch, dass wir alle aufgeregt diskutiert haben, hey, da ist Bundeskanzler, um Gottes Willen, wie soll das gehen und so weiter und so fort.
Heute wissen wir, nicht nur die ÖVP verhandelt damals heimlich mit den Freiheitlichen. Es laufen auch Gespräche mit den Sozialdemokraten.
Also das Modell war, dass die Freiheitliche Partei eine Minderheitsregierung der Sozialdemokraten unterstützt, selber 3 Ministerposten besetzt, aber nicht mit FPÖlern, sondern mit unabhängigen Experten.
So erzählt es Haiders Wegbegleiter Peter Westenthaler. Möglich sind die Geheimverhandlungen mit der SPÖ, weil Franz Franiski inzwischen zurückgetreten ist. Übernommen hat ein Mann namens Viktor Klima, der offenbar weniger Probleme mit Jörg Haider sieht.
Ich kann nur sagen, dass ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiß, dass der Bundespräsident und Klima Handels eins waren, dass es der richtige Weg ist, eine sozialistische Minderheitsregierung mit freiheitlicher Unterstützung zu bilden.
Der ORF hat das Hickhack der Koalitionsverhandlungen in einer Dokumentation aufgearbeitet. Jörg Haider gibt sich darin überzeugt, dass SPÖ-Chef Viktor Klima auf den Deal eingehen wollte. Das sieht auch Peter Westenthaler so.
Und der Klima war eigentlich dafür, hat gesagt, okay, ist machbar, ist damit aber dann in den SPÖ-Parteivorstand gegangen und dort hat er dafür keine Mehrheit bekommen.
Anders sieht es bei Wolfgang Schüssel und der ÖVP aus. Die Ausgangslage ist bei der Partei auch ganz anders. Immerhin war die Volkspartei ewig nur Juniorpartner neben der SPÖ und hat jetzt die Wahl auch noch als Drittplatzierte verloren.
Für die ÖVP war das schon auch ein Befreiungsschlag, weil die wussten ja nicht, wie können wir uns jemals wieder aus dieser Juniorpartnerrolle befreien, wie kommen wir hier weiter.
Beim Deal mit der FPÖ, sagt die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle, springt für die ÖVP dann noch etwas Wichtiges heraus. Sie darf den Kanzler stellen. Ein Posten, den eigentlich Jörg Haider angestrebt hatte.
Natürlich war das sein Anspruch, hat er immer gesagt, er wollte das, aber es hat sich sehr rasch herausgestellt, dass das zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich war.
Aus Sicht der ÖVP ist es eine Win-Win-Situation. Sie schafft es, sich vom Wahlverlierer zum Kanzler zu befördern. Aber auch nach den langen Verhandlungen sind die Probleme bei der Regierungsbildung noch nicht vorbei. Der Pakt zwischen ÖVP und FPÖ wird von vielen nicht gut aufgenommen.
Was Sie vielleicht dann doch unterschätzt haben, ist erstens innenpolitisch der Widerstand des Bundespräsidenten Thomas Klestil, der ganz klar gesagt hat oder signalisiert hat, wen er nicht angelobt.
In Österreich kann der Bundespräsident bei der Regierungsbildung einzelne Personen ablehnen. Und der damals amtierende Präsident Thomas Klestil von der ÖVP macht von diesem Recht Gebrauch. Er weigert sich, mehrere FPÖ-Männer als Minister zu ernennen. Darunter auch Jörg Haider.
Was ÖVP und FPÖ außerdem wohl unterschätzt haben, auch in der Zivilgesellschaft regt sich massiver Protest gegen die schwarz-blauen Verhandlungen.
Österreicherinnen und Österreicher gehen auf die Straße, zumindest ein lauter Teil, nicht alle, aber ein lauter Teil.
Und jeder Mensch, der ein Fühlen für Humanität und für Demokratie in sich hat, muss heute aufstehen gegen diese Koalition mit dem Rassismus.
Es ist die Geburtsstunde der Donnerstagsdemos. Die leben dann viele Jahre später wieder auf. Nämlich 2017, als Sebastian Kurz eine Koalition mit Heinz-Christian Strache eingeht.
Zu Haider-Zeiten, Anfang 2000, ziehen auch schon jeden Donnerstag Demonstrantinnen und Demonstranten durch die Wiener Innenstadt, um gegen die Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen zu protestieren.
Und die Proteste gehen schon bald über Österreichs Grenzen hinaus.
Also es hat der Vorsitzende der Europäischen Union, der portugiesische Premier Guterres, einige Male angerufen. Es hat einmal Chirac angerufen und es hat Aznar angerufen, eigentlich sehr stark damals und mit einem Ausschluss der ÖVP aus der Europäischen Volkspartei gedroht.
Das erklärt damals der Bundespräsident Thomas Klestil. Europäische Spitzenpolitiker rufen ihn an, um vor einer Koalition mit den Freiheitlichen zu warnen. Vor allem Jörg Haider ist wegen seiner fremdenfeindlichen und antisemitischen Äußerungen international geächtet.
Den FPÖ-Parteichef lässt das offenbar kalt. Mehr noch, er provoziert sogar weiter. Über den damaligen französischen Präsidenten sagt er etwa:
Der Chirac ist ja einer von jenen, der jenen Politikern in Europa, der in den letzten Jahren ja wirklich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann.
Die Europäische Union spricht am Ende sogar Sanktionen gegen Österreich aus. Die EU-Partnerstaaten beschränken für mehrere Monate ihre Kontakte mit der österreichischen Regierung auf ein Minimum.
Aus heutiger Sicht auch unvorstellbar. Es wären, glaube ich, mehr als die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten von Sanktionen betroffen, wenn man die Beteiligung von rechts- oder rechtspopulistischen Parteien ablehnt in einer Regierung. Aber damals auch hier, Österreich war Vorreiter, muss man fast sagen, in dem Fall.
Für den Bundespräsidenten, der in Österreich die Regierung ins Amt hebt, ist es keine leichte Situation. Einerseits sind da die massiven Proteste gegen die schwarz-blaue Regierung. Aber die einzige Alternative ist zu diesem Zeitpunkt nur noch eine Expertenregierung oder Neuwahlen, bei denen die FPÖ und Haider wohl noch besser abschneiden würden.
Der musste dann wohl oder übel, wie man in Wien sagt, die Krot schlucken und hat also unter großem inneren Protest dann diese Koalition mit Leichenbittermine angelobt.
Gemäß Artikel 70 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes ernenne ich Sie, Herr Dr. Wolfgang Schüssel, zum Bundeskanzler.
Und während Haider im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte und weißem Hemd seine Unterschrift unter das Regierungsabkommen setzt, protestieren vor der Wiener Hofburg 5000 Menschen dagegen. Die Demonstrierenden halten Schilder mit der Aufschrift »Haider ist Hitler« oder »1938 Gründe gegen Haider«. Sie werfen mit Eiern, Tomaten, Böllern und Flaschen. Die neue Regierungsmannschaft muss aus Sicherheitsgründen sogar über einen unterirdischen Gang zur Angelobung kommen.
Das war eine große Aufregung und ein großer Tabubruch. Aber es war ein Tabubruch, weil ab dann war es klar, die Freiheitliche Partei ist tatsächlich immer bei jeder Wahl ein potenzieller Koalitionspartner.
Jörg Haider hat es geschafft. Innerhalb von 13 Jahren machte die FPÖ von einer 5%-Partei zum gleichwertigen Koalitionspartner. Aber er muss dafür einen hohen Preis zahlen.
Als Haider in der Hofburg das Regierungsabkommen unterzeichnet, tut er das als Parteichef. Selbst angelobt wird er nicht. Wegen der massiven Proteste in Österreich und im Ausland hat die ÖVP zur Bedingung gemacht, dass Haider auf ein Amt in der neuen Regierung verzichtet.
Daraufhin gab es dann noch einmal eine interne Besprechung mit dem engsten Team um ihn herum. Ich war selber damals anwesend, wo wir alle gesagt haben, das machen wir nicht. Also wenn du nicht in der Regierung bist, dann gibt es keine Regierungsbeteiligung. Dann lieber noch einmal Opposition und dann beim nächsten Mal noch einmal stärker sein. Wahrscheinlich wäre es auch so gekommen, möglicherweise.
Doch laut Peter Westenthaler ist es Jörg Haider damals wichtiger, dass die Freiheitlichen endlich mitregieren, als dass er selbst eine Machtposition bekommt.
Seine Begründung war die, dass er gesagt hat, wir haben jetzt so viele Wahlen gewonnen, die Menschen wählen uns ständig, bei Landtagswahlen dauernd. Er hat die Sorge, dass wenn wir jetzt nicht in die Regierung kommen, bei der nächsten Wahl die Menschen uns nicht mehr wählen, weil sie sagen, wir wollen es jetzt dauernd, aber es bringt nichts, sie kommen eh nicht in die Regierung.
Also stimmt Jörg Haider zu, in Kärnten zu bleiben. Und er verzichtet nicht nur auf einen Posten in der Bundesregierung. Kurze Zeit, nachdem die neue Koalition steht, tritt Jörg Haider überraschend als FPÖ-Chef zurück. Er übergibt die Parteiführung an eine Frau, Susanne Ries-Passer. Sie wird dann auch Vizekanzlerin.
Die letzten Meter vor dem Gipfel lässt der Bergführer seine Seilschaft vorgehen. In diesem Sinne, Susanne, geh voran.
Jörg Haider opfert seine Macht. Und vielleicht fällt ihm der Schritt damals gar nicht so schwer, wie viele glauben, meint Katrin Steiner-Hämmele.
Er hatte ja auch Kärnten, das muss man ja sagen. Es war ja nicht so, dass er jetzt da irgendwie spazieren gehen musste. Er hatte seine Spielwiese. Ob er es jemals bereut hat oder nicht oder es noch einmal machen würde, ich glaube, die Lehre, die die FPÖ daraus zieht, dass es Herbert Kickl nicht mehr machen wird. Ja. Also noch einmal werden sie sich aus dieser Machtposition nicht freiwillig eine Person aus dem Spiel nehmen lassen. Das ist ganz klar.
Denn was heute auch klar ist, Jörg Haiders Rückzug nach Kärnten wird für ihn der Anfang vom Ende sein.
Ja, die Geschichte ist ja dann soweit eh bekannt, dass Jörg Haider sich zwar zurückzieht nach Kärnten, aber nie mehr zufrieden ist und dann halt interveniert bis hin dann zur Parteispaltung.
Es war der schwerste Fehler überhaupt, dieses BZÖ zu gründen und sich abzuspalten. Das ist ein kapitaler Fehler gewesen.
Und darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Oliver Dasgupta, Sandra Sperber, Scholt Wilhelm und Marc Glücks. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba.